stehe für attraktiven, begeisternden Fußball.
Ich durfte schon als Trainer ein paar Titel mitnehmen.
Ich sehe mich nicht als Ausbildungstrainer.
Ich bin natürlich auch ein Gefühlsmensch.
Wir leben alle von Emotionen, die Begeisterung, Leidenschaft. Es ist im Fußball einfach unglaublich wichtig. Ich versuche auch den Menschen hinter dem Spieler kennenzulernen. Respekt habe ich vor allem, Angst habe ich vor eigentlich nichts.
Der Montagabend live auf Sky Sport Austria mit einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore exklusiv. Einen angenehmen Abend, herzlich willkommen, begrüße Sie und freue mich, dass Sie heute bei Sky vorbeisehen. Talk und Tore exklusiv, ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und noch mehr Antworten von einer Persönlichkeit, die mit Sicherheit zu den spannendsten Clubtrainern aus Österreich gehören und auch zu den meistbeschäftigten, denn in den letzten 14 Jahren war er knapp 600 Mal auf der Trainerbank in Österreich, Schweiz und Deutschland im Einsatz. Aktuell hat er etwas mehr Zeit, hat sich rar gemacht und umso mehr freuen wir uns, dass er heute bei uns zu Gast ist. Bei Talk und Tore exklusiv begrüße ich Adi Hütter. Schönen Abend.
Ja, schönen Abend. Freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch in der Sendung bin.
Adi, Sie haben seit rund 100 Tagen, kann man ruhig sagen, 24 Stunden Freizeit am Tag. Wie stressig ist es?
Sagen wir mal so, ist ein anderer Stress. Deswegen auch, weil ich jetzt einfach mal Zeit habe für Dinge, die ich vorher nicht machen konnte. Speziell jetzt auch, was die Familie betrifft, was die Freunde betrifft, dass ich auch die Zeit nützen kann, um mal auch zu reflektieren, mal darüber nachzudenken, was alles passiert ist, was man in Zukunft auch verändern kann, was man besser machen kann. Und die Zeit nütze ich jetzt gerade sehr intensiv und ist auch mal ganz gut, wenn man mal nach knapp 14 Jahren durchgängig sich mal eine Pause gönnt, um genau diese Dinge zu tun, wo man vorher wenig Zeit hat.
Und das Golf-Handicap hat sich auch verbessert?
Nein. Ich habe jetzt wirklich, nachdem ich beim SV Grödig aufgehört habe, zu Red Bull Salzburg gekommen bin, habe ich das Golfspielen einfach weggelassen. Deswegen auch, weil es ist immer schwierig in so einer Position, wenn man dann auch bei Traditionsvereinen ist, wenn es mal nicht so läuft und man wird am Golfplatz gesehen, da möchte ich nicht diese Nachrede haben, dass man sagt, okay, ist eh klar, dass die Mannschaft nicht gut Fußball spielt, wenn der Trainer nur am Golfplatz ist. Das habe ich dann aufgehört, bewusst auch. Und jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit, aber nichtsdestotrotz hat sich mein Handicap jetzt nicht verbessert.
Ist ausbaufähig. Geht Ihnen der Fußball ab? Oder anders gefragt, wie intensiv verfolgen Sie aktuell die internationalen Ligen?
Aber ich habe jetzt mal ganz am Anfang, klar war ja dann eh die Pause, dann haben alle zu trainieren begonnen, da waren die ersten Runden, da habe ich mich jetzt ganz, ganz wenig um Fußball gekümmert, auch was die Transfers betroffen hat. Jetzt interessiert es mich natürlich schon wieder ein bisschen mehr. Ich war dann auch schon in der österreichischen Bundesliga bei zwei Spielen von Red Bull Salzburg dabei, speziell beim ersten, das Auftaktspiel gegen die Austria, war dann nochmal gegen Klagenfurt, war jetzt ein paar Tage in der Schweiz, in Bern, in meiner alten Heimat, habe dort ein Meisterschaftsspiel gesehen und ja, verfolge jetzt natürlich auch sehr wohl wieder alle Ligen, speziell auch natürlich die Deutsche Bundesliga.
Ja, apropos Deutsche Bundesliga, dann eine kurze Frage. Wissen Sie, auf welchem Platz aktuell Borussia Mönchengladbach liegt?
Auf Platz 6.
Ja, ist ja interessant. Punkte gleich mit den Bayern.
Ja, ja. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach kann man auf dieser Position finden oder wiederfinden. Bei Bayern München nach dem fulminanten Start, den sie hingelegt haben, ist es sicherlich jetzt sehr, sehr überraschend, dass sie auf dem fünften Tabellenplatz sind. Und was noch Ärger zum Ausdruck kommt, ist natürlich der 5-Punkte-Rückstand auf Union Berlin.
Ja, auf den Überraschungstabellenführer. Wir sehen auch noch Ihr zweiter Ex-Club Eintracht Frankfurt aktuell auf Position 7. Zu Gladbach. Kurz und knapp gefragt, bin ich der Erste, warum waren Gladbach und Hütter ein Missverständnis?
Man kann es vielleicht so sagen, Missverständnis ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Ich glaube, dass jeder hat das, glaube ich, auch mitbekommen, dass ich unter ganz anderen Voraussetzungen die Vereine gewechselt habe, hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch dann im Laufe des Frühjahrs mit Max Eberl, wo ich dann zu 100% davon überzeugt war, dass diese Zusammenarbeit super funktioniert, weil es sind ein paar Dinge besprochen worden, die dann ja teilweise auch gar nicht eingehalten werden konnten, aufgrund auch von Corona, das muss man auch ganz klar sagen. Und leider hat sich dann Max Eberl Ende September dann schon mehr oder weniger mir mitgeteilt, dass er dann nicht mehr diesen Job ausüben kann. Das war natürlich für mich schon, man muss es so sagen, ein Schlag ins Gesicht, weil ich mit ihm natürlich auch irgendwo das Gefühl gehabt habe, dass ich die Bäume ausreißen kann. Und dann war es ein schwieriges Jahr. Ich habe auch nicht so performt, wie es ist gehört. Ich habe nicht so konsequent gehandelt, wie es vielleicht auch in Frankfurt getan hat. Es waren natürlich viele schwierige Dinge. Nichtsdestotrotz, wir sind Neunter geworden, Zehnter geworden, wobei wir, glaube ich, zum Schluss in den letzten 9 Runden noch unglaublich viele Punkte gemacht haben. Ich glaube, wenn die Bundesliga noch 2-3 Runden länger geht, sind wir vielleicht noch oder haben wir die Chance, auf einen internationalen Platz zu kommen. Aber in Summe muss man sagen, aus den Gesprächen heraus hat es nicht so funktioniert, die Zusammenarbeit mit Borussia Mönchengladbach, und deswegen haben wir uns dann auch schlussendlich einvernehmlich getrennt.
Personalie Max Eberl passt irgendwie. Heute Nachmittag ist es offiziell geworden, vor 4 Stunden, dass er ab Mitte Dezember Geschäftsführer Sport wird bei Leipzig, bei RB Leipzig. Vor einem Jahr ist er also wegen Burnout ausgeschieden aus Gladbach. Sie haben schon gesagt, das hat Sie irgendwie vor den Kopf gestoßen, haben Sie sich gefühlt. Verstehen Sie jetzt diesen Schritt von ihm?
Wobei man schon dazu sagen muss, er hat jetzt auch nicht, beziehungsweise ist halt vermutet worden, dass es möglicherweise Burnout gewesen sein sollte. Da bin ich immer sehr vorsichtig, um irgendwas in die Welt zu setzen. Max war einfach, denke ich, auch sehr, sehr müde, wollte einfach aus diesem Karussell mal raus. Es ist trotzdem dann wieder relativ schnell gegangen. Vielleicht hat er auch eine neue Aufgabe gesucht, eine neue Herausforderung, war doch über 20 Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Und es ist vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber irgendwo auch für mich nachvollziehbar. Mit RB Leipzig hat er natürlich auch einen Verein, jetzt auch mit Marco Rose, einen Trainer, den er gut kennt, wo sicherlich andere Möglichkeiten vorhanden sind wie bei Borussia Mönchengladbach.
Aber trotzdem, ich höre heraus, also so viel Kontakt ist nicht mehr mit ihm.
Nein, habe jetzt logischerweise weniger gehabt. Er hat mir dann auch noch im Februar zum Geburtstag gratuliert. Ich bin Max in keinster Weise böse, er sicherlich auf mich auch nicht. Aber wir haben jetzt das einfach mal ruhen lassen. Und ich glaube, wenn wir uns sehen, dann nimmt man sich auch wieder in die Arme. Und ich bin einfach froh, dass es ihm wieder gut geht, dass er dann auch wieder zum Fußball zurückkehrt. Und alles andere, da habe ich auch keine Meinung dazu.
War das auch vielleicht eine Belastung, dass Sie ja quasi auch viel Ablöse gekostet haben, als Sie von Frankfurt weggegangen sind? Man munkelt ja über 7 Millionen.
Schauen Sie, das ist, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich den Vertrag in Frankfurt verlängert habe und wo einfach die Vereine, dann mein Management bzw. Eintracht Frankfurt mit einem Sideletter dann auch nochmal eine Ablösesumme festgeschrieben haben, wo ich das gelesen habe, habe ich selber geschmunzelt und habe gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer bezahlt. Ein paar Monate später ist es dann zu dieser Ablösesumme gekommen. Für mich war das jetzt überhaupt nicht belastend. Man darf ja auch nicht vergessen, Borussia Mönchengladbach hat für Marco Rose dazu mal, glaube ich, an die 5 Millionen von Borussia Dortmund erhalten. Ich habe 7,5 gekostet, jetzt kann man sagen, 2,5 noch draufzuzahlen für 3 Jahre für einen Trainer, den man gerne hätte, sage ich, okay, aber das war für mich nie eine Bürde, weil ich mir auch dazu mal nicht vorstellen hätte können, dass das auch ein Verein bezahlt.
Damals, als das publik wurde, dass Sie wechseln werden, dass Sie Frankfurt, eine für viele außenstehende funktionierende Mannschaft, auf dem Weg in die Champions League verlassen, gab es viele, auch in unserer Redaktion, die gesagt haben, wieso macht das überhaupt der Adi Hütter?
Absolut verständlich. Eines muss oder sollte jeder wissen, dass ich mich sehr, sehr schwer von Eintracht Frankfurt dann schlussendlich getrennt habe. Auch da war die Konstellation folgende, dass Freddy Bobic auch im Laufe des Frühjahrs zu mir gekommen ist und mir mitgeteilt hat, dass er den Verein verlassen wird. Bruno Hübner war mehr oder weniger schon entkräftigt worden und auch ein ganz wichtiger Mensch war für mich Wolfgang Stäubing, der Aufsichtsratsvorsitzende. Wir waren so zusammen mit mir ein Quartett, das wirklich super zusammengepasst hat. Und dann das war mal sicherlich der ausschlaggebende Grund, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass das auseinanderfällt. Es war noch kein Sportdirektor da, beziehungsweise kein Sportvorstand. Ich habe gewusst, die Spieler, der ein oder andere wird den Verein verlassen. Dann kamen irgendwann einmal die Gespräche mit Borussia Mönchengladbach und ich habe mich dann schlussendlich für diesen Weg entschieden. Und
Es ist gekommen, wie es gekommen ist.
Und trotz allem muss man sagen, ich war sowohl gerne bei Eintracht Frankfurt, sehr gerne bei Eintracht Frankfurt Trainer und war auch gerne bei Borussia Mönchengladbach Trainer.
Um das Thema Gladbach irgendwie abzuschließen, in den letzten Wochen und Monaten, ich sag's mal so, hat dann doch der eine oder andere Spieler auf seine Art vielleicht auch ein wenig nachgetreten. Wie haben Sie das aufgenommen?
Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das war nie mein Ansatz als Trainer, auch dazu mal als Spieler nicht, dass ich, wenn ich irgendwo den Verein verlasse, dass ich in irgendeiner Art und Weise nachtrete. Das waren für mich teilweise dann skurrile Aussagen. Ich nehme jetzt nur eine her von Markus Thuram, der sagt, ja, wenn wir 12 Minuten zu spät gekommen sind, hat sich der Trainer aufgeregt. Ich weiß nicht, welcher Trainer sich da nicht aufregen würde. Aber war auch bei den Vereinen, wo ich sehr erfolgreich gearbeitet habe, auch immer wieder mal Aussagen dabei von Spielern, die ja nach außen versucht haben, irgendwo etwas zu sagen. Und natürlich für die Öffentlichkeit ist das natürlich super. Ich denke, Kritik muss man dann schlussendlich auch einstecken. Und ja, für mich war das jetzt nicht so schlimm und nicht so gravierend.
Aber wenn Sie das auch hören oder auch die schwierige Phase, wie ich mir vorstellen kann, im Frühjahr oder überhaupt in dieser Saison, wer fängt Sie da auch emotional auf? Wo holen Sie sich die Energie, dass Sie dann Tag für Tag auch arbeiten konnten und auch jetzt im Nachhinein, wenn Sie dann solche Dinge lesen?
Das Wichtigste, glaube ich, ist, wenn es nicht so läuft und wenn Kritik aufkommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt alles lesen und mir unglaubliche Gedanken machen und an mir zweifeln, oder ich lese es einfach nicht und fokussiere mich einfach auf meine Arbeit, auf meinen Job. Ich habe natürlich auch mit dem Christian Peintinger und dem Armin Reutersand zwei Vertraute gehabt aus Frankfurt. Ich habe mit dem Christian Sand einen Berater, der mir auch immer wieder ein gutes Feedback gibt. Ich habe eine Familie, die hinter mir steht. Ich habe Freunde, die hinter mir stehen. Und ich glaube, wenn es mal nicht so läuft, glaube ich, das ist kein guter Rat, dass man ständig an sich zweifelt, sondern dann muss man auch einfach einmal klipp und klar sagen, ja, es hat nicht funktioniert. Und deswegen denke ich, ist die Trennung auch, so wie sie zustande gekommen ist, gut, einvernehmlich, sauber, und so ist es oder so gehört es sich für mich.
Sie sprechen Freunde an, Sie sprechen Familie an. Wie schwierig ist es auch im Trainerjob, im Trainerbusiness, das alles zu pflegen und das auch alles immer so zu behalten, dass man dann auch das bekommt, was man gerne hätte?
Natürlich muss man auf vieles verzichten, keine Frage, was jetzt speziell Familie, Freunde betrifft, weil eines ist auch klar, wenn man so einen Weg einschlägt, wie ich eingeschlagen habe, ich weiß noch, wie ich vor 14 Jahren begonnen habe, ich hätte mir dazu mal nie vorstellen können, dass ich vielleicht mal Trainer in der deutschen Bundesliga bin, aber ich war halt immer irgendwie ehrgeizig, lernwillig, und deswegen hat sich dieser Weg dann schlussendlich geebnet. Ohne Freunde, ohne Familie würde es nie funktionieren. Ich habe Gott sei Dank eine sehr, sehr tolerante Frau, die zu 100% hinter mir steht, eine Tochter, die hinter mir steht, und habe natürlich auch ein Umfeld um mich herum, das für mich wahnsinnig wichtig ist. Ohne denen würde ich oder könnte ich diesen Job auch nicht ausüben.
Sie sprechen die Familie an, Ihre Frau, Ihre Tochter, da haben wir auch das ein oder andere Foto vorbereitet. Tochter ist ja schon älter, studiert ja schon, oder ist ja mittendrin, nicht? Darf man sagen. Und Ihre Frau, die Sabine, die ja heute auch hier Sie begleitet, das heißt, das ist sozusagen der Anker im Leben. Kann man das so sagen? Egal, wo Sie waren, auch wenn Sie nicht immer, Sie leben ja in Salzburg, auch nicht immer in Salzburg zu Hause sind.
Ja, wir waren jetzt in den letzten 10 Jahren, was das betrifft, mehr oder weniger immer wieder getrennt. Deswegen auch aufgrund der Distanz, wo ich nach Bern gegangen bin. Meine Frau hat auf meine Tochter natürlich logischerweise aufgepasst, was die Schule betrifft. Wir wollten es nie, dass die Tochter jetzt von einem Land ins andere geht, die Schule neu besucht, sondern wir wollten, dass sie in ihrem unmittelbaren Umfeld ist, bei ihren Freundinnen. Deswegen war da meine Frau immer bei meiner Tochter und ich konnte mich 100% fokussieren auf meinen Job. War natürlich nicht immer einfach, auch in Frankfurt. Gott sei Dank hat es da gute Verbindungen gegeben, auch jetzt auch in Gladbach. Ich habe ja da in Düsseldorf gelebt, da gab es gute Verbindungen. Aber man muss schon auf vieles verzichten, speziell was auch meine Tochter betrifft, die ich ja in den letzten 10 Jahren wenig gesehen habe. Aber die hat einen tollen Weg gemacht. Die lebt heute in Wien, hat Immobilienwirtschaft studiert, hat perfekt Spanisch gelernt, macht jetzt den Master. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Und ja, ohne meine Familie könnte ich, wie gesagt, wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und könnte auch diesen Job nicht ausführen.
Ja, ist auch interessant. Und Sie haben auch natürlich erwähnt, Ihre Assistenten, unter anderem Christian Peintinger, den Sie ja aus Graz mitgenommen haben, dann erstmals nach Bern. Kann man das so sagen, wenn Ihre Frau die Real Wife ist, ist er die Work Wife?
Ja, also uns beide verbindet so viel. Wir kannten uns schon von früher. Christian war ja für mich ein Riesentalent. Er ist, glaube ich, mit 19 Jahren, hat ihn Ernst Happel schon von Sturm Graz geholt nach Innsbruck.
Er war, können wir den etwas Jüngeren vielleicht, muss man erklären, er war ein hervorragender Fußballspieler, ja. Aber er war eher lauffaul. Ich glaube, das darf man sagen, oder?
Naja, heute würde man sagen, vielleicht eher so im Mittelkreis und so. Na, gestern war schon ein richtig guter Fußball. Hat sich dann aber schlussendlich irgendwann einmal nach der Station bei DSV Leoben einfach entschieden. Also gesagt, okay, ich möchte einem Job nachgehen. Hat dann über viele Jahre hinweg auch in der Akademie bei Sturm Graz die Amateurmannschaft trainiert. Ich bin dann 2000 als Spieler zum GAK gekommen. Die erste Begegnung war so, wie wenn wir uns schon ewig kennen würden. Und ich habe ihn verfolgt. Ich habe seine Spiele teilweise auch auswärts beobachtet, wo er gar nicht gewusst hat. Ich habe Trainings zugesehen, hat immer mal gesagt, er würde gerne mit mir arbeiten. Und in Salzburg hat es noch nicht funktioniert und wo die Möglichkeit gewesen ist, nach Bern zu gehen. Er war ja bei der Wirtschaftskammer tätig, hat alles aufgegeben mit 48 Jahren und ist mit mir nach Bern gegangen. Und jetzt arbeiten wir seit 7 Jahren zusammen. Und Christian ist nicht nur ein hervorragender Trainer, ein super, super Sparringpartner, sondern ist auch eigentlich mein bester Freund.
Ja, und hervorragender Koch, könnte man auch sagen, ne?
Koch würde ich eher weniger sagen. Also
man hört immer nur, dass er auch kredenzt.
Was er richtig gut kann, ist ein Lachsrückenfilet. Aber wenn du ihm sagen müsstest, er muss einen Eierspeis machen, das kann er wieder nicht. Also ganz eigenartig, aber das Lachsrückenfilet, das kann er überragend.
Gut. Und was ist Ihre Kreativität beim Kochen? Wo ist Ihre Spezialität?
Also sagen wir mal so, wir haben oft dann speziell in Bern, da war auch Andi Beritz noch dabei, der Österreicher, der bei mir auch Physiotherapeut ist, der heute bei Austria Wien Konditionstrainer ist, war mit mir in Bern. Wir haben oft zu dritt gekocht. Was ich ganz gerne mag, ist eine asiatische Reispfanne. Es kann auch ein Wiener Schnitzel sein, es kann ein Gulasch sein. Also Gott sei Dank kann ich ein paar Gerichte und deswegen mussten wir nicht immer nur essen gehen, sondern wir haben oft gemeinsam gekocht und es hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, Achtung, Kompliment. Klingt gut. Können wir im Moment, müssen wir darauf verzichten. Wir haben noch ein paar Fragen und ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Ein Ratgeber mit Sicherheit, zumindest wissen wir das ja auch, ist ja Ihr ehemaliger Mitspieler, später Trainer und ich glaube, man kann sogar sagen Freund, Heribert Weber, der Rekord-Bundesligaspieler. Welche Bedeutung hat er für Ihre Karriere?
Also das Wichtigste, was ich gelernt habe, war der Heri noch Spieler bei Casino Austria Salzburg. Wie ich nach Salzburg gekommen bin 1993, war Heri 37 Jahre. Und vom ersten Tag weg habe ich einen Profi gesehen, der über alle anderen gestanden ist, der eine Siegermentalität in jedem Training vorgelebt hat, wo ich mir dann gedacht habe, ja, es heißt nicht einfach nur Fußball spielen, man ist Profi, man spielt gerne Fußball, sondern es ist immer wieder darum gegangen, auch Titel zu gewinnen und Meister zu werden und so weiter. Und Heri hat mir das auch gelehrt, als Spieler, als junger Spieler, nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch ehrgeizig zu sein, etwas gewinnen zu wollen. Dementsprechend hat er sich auch gegenüber alle anderen benommen. Er war einfach ein Aushängeschild, er war der absolute Leader im Team. Er war manchmal auch unangenehm, auch das hat mir gefallen, nicht immer nur der liebe Heri zu sein, sondern auch mal unangenehm zu sein. Und als Trainer hatten wir auch dann Erfolge, als er Trainer war und ich Kapitän. Und wir wurden dann 1997 das dritte Mal Meister mit Salzburg. Und uns verbindet unglaublich viel. Und ich bin Heri sehr viel dankbar, was auch meine Karriere als Trainer betrifft.
Ja, wir haben ja da auch ein gemeinsames Foto. Das war das UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand, das dann knapp verloren wurde, in 2 Duellen damals noch ausgetragen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Ehrung. Der junge Adi Hütter, 1997, links Radovic, die Zeit vergeht, Hörmann, Manninger und Heri Weber. Ne?
Wahnsinn, ja. Wenn man das sieht.
Die Mode in den 90ern war schon eigen, muss man sagen, oder?
Ja, wenn man jetzt sieht von Walter Hörmann und von mir, dann sieht man einfach auch, dass wir schon der Mode weit voraus waren, auch ohne Krawatte und ja, ist schon...
Ja. Zeit vergeht, 25 Jahre ist es her. Und Sie haben es angesprochen, Heribert Weber, 15 Jahre Altersunterschied, war so etwas wie dann auch ein väterlicher Freund. Er war ja auch bestens bekannt hier bei uns bei Sky, 20 Jahre oder fast 20 Jahre Experte. Ich würde mal so sagen, auch durchaus bekannt, aber eben auch gefürchtet, weil er sehr, sehr analytisch war. Und als er gehört hat, dass Adi Hütter bei uns heute bei Talk und Tore exklusiv zu Gast ist, ist er natürlich sofort für ein Interview zur Verfügung gestanden und Christoph Jochum hat Heribert Weber in Graz besucht.
Heri Weber blättert ein paar Fotos durch, aus den frühen 90ern.
So ruhig die Brille auch sehen, so jung bin ich nicht mehr.
Auf den Bildern zu sehen, Heri Weber, ein modisches Outfit und schon auch er, Adi Hütter.
Bitte? Dings. Das muss man auch mal sagen. Das hat er, glaube ich, nur einmal getragen.
Weber seit der gemeinsamen Zeit in Salzburg eng mit Adi Hütter befreundet. Trotz des Altersunterschieds sieht er sich keinesfalls als Mentor oder Förderer.
Ich finde, dass ein Mentor einer ist, der dem Jüngeren hilft, vom Fachlichen her das umzusetzen, was der Ältere will. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also der Adi Hütter weiß ganz genau, was er will.
Echte Freunde macht aber schon auch aus, dass man sich von Zeit zu Zeit offen die Meinung sagt und vergessen Webers Analyse nach dem Spiel Salzburg gegen Celtic 2014.
Ja, vielleicht waren wir auf unterschiedlichen Spielen, aber wenn mir jemand sagt, dass wir in der ersten Halbzeit nicht die dominante Mannschaft gewesen sind.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe jetzt nicht von dominanter Mannschaft gesprochen, ich habe von den Fehlern in der Defensive gesprochen.
Okay.
Weil es hilft ja nicht, wenn ich heute sage, du hast jetzt ein anderes Spiel gesehen und wir gehen über das hinweg und sage, meine Mannschaft hat nach vorne gespielt, hat Moral gezeigt und nächstes Spiel kriegen sie wieder 2-3 Tore.
Was
wenn
für mich
ich was
wichtig,
kritisiert,
für mich
und dann ist das nie persönlich.
Also ich finde das, ja. Find das ja, ich find
ich
das ja glaub, gut.
Ich glaube, das nicht am Anfang.
Ja, es kommt vielleicht ein bisschen lustig rüber, aber es war nicht lustig. Ja? Also er hat behauptet, dass seine Mannschaft besonders gut gespielt hat und ich war völlig anderer Meinung. Ne? Also ich habe überhaupt nichts Besonderes an diesem Auftritt seiner Mannschaft gesehen und dementsprechend habe ich es ihm gesagt und er hat es einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Die Entscheidung, Frankfurt zu verlassen und nach Gladbach zu wechseln, sie fällt übrigens auf Harry Webers Alm. Gemeinsam verbringen sie ein paar Tage in ja relativer Abgeschiedenheit, als dann das Telefon läutet und Gladbach-Manager Max Eberl am Apparat ist.
Ja, da war natürlich sehr viel zu sprechen und auf der Alm kann man relativ weit gehen. Die Wiese war wunderschön grün, er ist barfuß gegangen und hat sich sehr wohl gefühlt.
Stundenlang.
Ja. Ich habe aber auch nicht gewusst, warum er schon so lange telefoniert und ja, es hat nicht lang gedauert und er ist dann nach Gladbach gewechselt. Mir hat es momentan nicht so gut taugt, sage ich jetzt einmal.
Weber sollte recht behalten. Gladbach, eine schwierige Zeit.
Es hat ja des Öfteren so ausgeschaut, als würde da von dem, was er gepredigt hat und was er mit seinen Mannschaften umgesetzt hat, überhaupt nichts übrig bleiben in Gladbach. Und die Spieler haben von dem, vom Stressing, von der Aggressivität, von der Laufarbeit, von der Schnelligkeit, von dem haben sie nur einen Bruchteil umgesetzt.
Apropos schwierige Zeiten und nicht viel umgesetzt. Rapid sucht einen Präsidenten, Listen werden erstellt. Vielleicht hätte ja auch der Ehrenkapitän Interesse.
Das kostet mir nur ein Loch. Ich bin jetzt 67 und möchte noch ein paar Jahre ein schönes Leben haben.
Lieber entspannt ein paar Fotos anschauen, Erinnerungen auffrischen. Das wäre der Plan.
So wie wir ihn kennen, Heribert Weber. Sein Tauchen ist ja ansteckend, muss man sagen. Ne?
Ja, ja. Wir waren jetzt ja vor ein paar Tagen, also vor knapp 2 Wochen waren wir ein paar Tage wieder zusammen. Und,
hat aber nichts verraten, oder?
Nein. Aber es ist darum gegangen, dass man sich immer wieder mal trifft, weil er ist ja wirklich ein extrem lustiger Mensch auch. Und ich finde den Bericht super. Da hat man auch gesehen, das Interview, das auch ganz interessant ist und witzig ist. Die Leute in Bern haben sich dieses Interview auch angesehen, speziell die Medienabteilung, und hat gesagt, der Trainer schon von sich eingenommen, also nicht eingenommen, aber hat seine starke Meinung und so weiter. Ja, ja, und die haben dann schon auch gesagt, okay, das muss man auch wissen, aber das Interessante ist ja, der Herr hat es jetzt nicht gesagt, ich habe 2 oder 3 Tage später habe ich ihn angerufen, weil ich dann gespürt habe, es hat ihm jetzt nicht so gepasst, aber man kann einmal unterschiedlicher Meinung sein und deswegen wichtig ist, dass wir uns alles sagen können. Ich bin stolz darauf, mit ihm befreundet zu sein, weil er für mich einer der größten Spieler war in Österreich und er war auch für mich ein großartiger Trainer, schon zu der Zeit in Salzburg zu uns gekommen ist, sehr innovativ, hat sicherlich auch nicht immer die richtige Entscheidung getroffen in seinem Trainerdasein, aber wir können über alles diskutieren, hat eine starke Meinung, hat eine ehrliche Meinung und das ist mir sehr, sehr wichtig.
War auch ein hervorragender Experte und hat versprochen, dass er auch wieder mal bei Talk und Tore zu Gast sein wird. Auf diesem Weg natürlich alles Gute an den Harry, wenn er uns zusieht. aber Gladbach hat ihn ja nicht ausreden können. offensichtlich, an dem Abend oder an dem Tag auf der Alm.
Nein, eigentlich nicht. Und ja, klar, der Herr hat auch gedacht, dass ich dort die Mannschaft so im Griff habe, dass sie das spielt, was ich spielen möchte. Vielleicht habe ich das auch zum falschen Zeitpunkt nicht richtig einschätzen können. Man hatte dann schon bei Gladbach am Ende von der Ära Marco Rose gesehen, dass sie dann auch nicht mehr das gespielt haben. Ich habe dann geglaubt, ich bringe das nochmal rein, aber im Endeffekt muss man sagen, Borussia Mönchengladbach möchte der Verein grundsätzlich auch eine Ballbesitzmannschaft sein und deswegen glaube ich auch, dass ich nicht zu dem Verein gepasst habe, beziehungsweise zu dieser Mannschaft. Zum Verein ja, aber vielleicht zu dieser aktuellen Mannschaft nicht. Und ich wollte etwas verändern und das war natürlich nicht einfach und auch nicht möglich in der Form, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann muss man sich einfach zusammensetzen und ja.
Soll vorkommen, zur falschen Zeit,
genau.
Am falschen Ort zu sein. Also Rapid-Präsident wird Heribert Weber nicht, haben wir auch gehört. Wir haben aber zum Thema Rapid und Adi Hütte eine Frage eines Zusehers. Und da ist sie auch schon. Adi, Sie sind ja auf dem Markt, heißt, würde es Sie reizen? Beim SK Rapid Trainer zu werden. Naja.
Grundsätzlich habe ich einmal andere Planungen im Kopf. Rapid Wien hätte mich sicher vor ein paar Jahren mehr gereizt als heute. Für mich immer noch ein großer Verein. Haben jetzt leider mehrere Probleme, weil es keine ordentliche Führung gibt. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, andere Planungen im Kopf und trotz allem, danke für diese Frage.
Ja, ja. Ich auch klar beantwortet. Aber eines müssen wir noch reden. Dieses Foto, das uns Harry Weber gezeigt hat mit dem Pinsel, ja, was hat es damit auf sich? Ich meine, es war damals modern, aber das war dann eben nur eine Eintagspflege oder ein einmaliges Ereignis.
Nein, das stimmt ja nicht. Da hat er sich vertan. Der Harry hat ihn mir dann irgendwann einmal eingebildet.
Man sieht gar nichts mehr. Ist alles zugewachsen
wieder. Schon wieder zugewachsen. Im Alter wächst das zu. Nein, ich hatte das einmal drinnen. Da war ich sogar Kapitän in Salzburg und hatte das ein oder andere Jahr drinnen. Das war modern, deswegen habe ich es auch getragen. Für mich sieht man heute unvorstellbar für mich.
Ja, hätte auch Ihre Ehefrau was dagegen. Wahrscheinlich, oder? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Aber wir kommen vielleicht zurück. Das war ja die erfolgreichste Zeit in Ihrer Karriere als Spieler. Dreimal Meister geworden mit damals, hieß es ja, Austria-Salzburg. UEFA-Cup-Finale habe ich schon erwähnt. Champions League, erstmals ein österreichisches Team in der Gruppenphase. Das wurde ja damals eingeführt. War ein richtiger Hype in ganz Österreich. Das war dann so angenehm, dass der Adi Hütter irgendwie auch nie dann Österreich als Spieler verlassen hat. Kann man das so sagen? Weil Salzburg damals ein sehr angenehmes Umfeld war.
Ja, zuerst muss man mal sagen, ich bin 1993 zu Salzburg gestoßen, aus der zweiten Liga, dazu mal vom GAK. Da waren die Transfers, Peter Adner von der Admira war ein richtig großer Transfer. Dann Dami Muschek von Sturm Graz und Adi Hütter als Zweitliga-Kicker zu Casino Austria Salzburg. Und ich habe mich dann einfach dort entwickeln können, habe mich dann in die Mannschaft reingespielt. Wir sind das erste Mal in der Clubgeschichte dann Meister geworden, 94. Dann haben wir es wiederholt. Dann war ein Jahr dazwischen Rapid noch Meister. Und dann konnten wir eben mit Heribert Weber 1996, 97 den Meistertitel erringen. Dort hatte ich ein Angebot 1996 von 1860 München. Ich war aber zu dem Zeitpunkt Kapitän dieser Mannschaft. Wir haben um die Meisterschaft gespielt. Ich habe mir gedacht, wenn wir nochmal Meister werden, vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. 1860 dazu mal mit Werner Lorand und dem Herrn Wildmoser als Präsident. Die wollten mich dann eher als Libero holen. Das hat für mich dann einfach nicht so gepasst. Und deswegen bin ich in Salzburg geblieben. Habe dann immer wieder gesagt, wo ich dann Trainer geworden bin, mal die Chance bekommen, ins Ausland zu gehen, da möchte ich das nützen und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich dann das eingehalten habe und nach Bern gegangen bin.
Sie haben Harry Weber schon erwähnt, der auch Ihr Trainer war. Otto Baric war natürlich dann auch Trainer, der leider vor knapp 2 Jahren an Corona verstorben ist in seiner Heimat in Kroatien. Waren das auch Trainervorbilder oder gibt es dann noch andere internationale, wo Sie eben nicht unter diesen Trainern gespielt haben? Oder anders gefragt, von wem haben Sie sich etwas genommen oder war das eigentlich nie für Sie ein Thema in Ihrer späteren Karriere als Trainer?
Also ich hatte in meiner aktiven Zeit sehr, sehr gute Trainer und einer, der mir sehr viel beigebracht hat, war auch beim GRK Mila Miklavic mit einer Raumdeckung, 4-4-2, Pressing und so weiter, hat mir dazu mal schon gefallen. Bin nach Salzburg gekommen, natürlich zu Otto Baric, der natürlich schon ein nicht nur ein Motivator war, sondern ich finde auch, dass Otto Baric sehr, sehr gut ein Spiel lesen konnte und uns immer wieder auf den dementsprechenden Gegner gut einstellen konnte. Heribert Weber, habe ich hier schon erwähnt, war für mich ein super Trainer zu der Zeit. Ich finde auch Hans Krankl, als ich Trainer gehabt habe, wieder ganz eine andere Person. Persönlichkeit, ganz einen anderen Stil. Ein Werner Gregoritsch, schlussendlich auch beim GAK, der für mich auch sehr, sehr interessant war, der heute noch im Geschäft ist. Also ich glaube, man kann für jeden Trainer was mitnehmen, was gut ist, was vielleicht weniger gut ist, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man eine eigene Authentizität hat und eine eigene Art und Weise hat. Aber diese Trainer haben ja alle viel, viel mitgegeben und beigebracht.
Welche Fähigkeiten aus Ihrer Sicht muss ein Trainer haben, sind unermesslich, um erfolgreich zu sein?
Also recht viele Dinge, muss man ganz klar sagen. Und es ist schon auch ein Unterschied, ob ich bei einem kleineren Verein bin oder ich bin bei einem Traditionsverein, weil dort laufen die Züge schon ein bisschen anders. Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich trotz allem, dass man eine fachliche Kompetenz besitzt, dass man schon weiß, wie man Fußball spielen möchte.
Das ist die Grundvoraussetzung.
Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Mir ist immer um das gegangen, mit diese zwei Fragen, was und wie. Was für eine Art von Fußball will ich spielen? Wie kann ich es erreichen? Oder wie soll der Fußball auch schon, den ich spielen möchte? Und was muss ich dafür tun? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass das, was du als Trainer im Kopf hast, du das so vermitteln kannst, dass es in die Köpfe der Spieler geht, weil dann tust du dir grundsätzlich in allem leichter, Training, Videoanalyse, Spiel und so weiter, aber du brauchst heute auch natürlich die persönliche Kompetenz, die soziale Kompetenz, wie gehst du mit deinen Spielern um, welche Art und Weise pflegst du von einem Führungsstil, wie gehst du mit den Medien um. Ich habe dann, wo ich dann in der Schweiz war, war für mich das Schweizer Kreuz irgendwie so ein wichtiges Symbol, wie gesagt, Mannschaft, dein Trainerteam, die ganze Staff rundherum, die Medienwelt, der Weg nach oben in die Spitze, Sportdirektor, Sportvorstand, sage ich mal, das alles in allem weiß man, dass man da mittendrin ist, dass man der Kommunikator in alle Richtungen ist, und deswegen gehört heute schon ein bisschen mehr dazu, dass man heute sagt, okay, hat ein gutes Training gemacht. Nein, es gehört viel, viel mehr dazu, und dass diese komplexe Art und Weise, heute Trainer zu sein, die ist richtig spannend und interessant, aber auch nicht einfach.
Ja, es ist komplex. Viele sagen, es ist der schwierigste Job im gesamten Fußballgetriebe, der Job des Trainers. Wenn man mit Spielern von Ihnen spricht, wenn man mit Menschen spricht, die also mit Ihnen beruflich zu tun hatten, dann sagen alle, dass Sie, gerade was die Zusammenarbeit mit Spielern betrifft, für Sie das Wichtigste ist das Vertrauen. Also Sie geben etwas, aber Sie erwarten dadurch auch etwas, und vor allem Loyalität. Wurden Sie da dann auch schon erstens darin bestätigt, weil es dann erfolgreich wurde, aber wurden Sie im Umkehrschluss auch schon enttäuscht, weil dieses Vertrauen auch missbraucht wurde?
Natürlich, also sowohl als auch. Auf der einen Seite, wenn man jetzt meine Karriere hernimmt, habe ich ja bei Red Bull Juniors begonnen. Und wenn man weiß, wenn man Spieler war und dann Trainer, wie schwierig das eigentlich ist, diesen Übergang zu schaffen, das habe ich dann gespürt und bin eigentlich dann schon relativ früh nach Altach gekommen, wo die Erwartungshaltung richtig groß war. Wir haben es nicht geschafft, wir waren immer vorne dabei, haben es dann schlussendlich nicht geschafft, aufzusteigen. Man muss immer eines wissen, man macht auch als Trainer immer wieder mal Fehler, weil Vertrauen, was für mich auch immer so interessant ist, die Spieler reden dann immer wieder von Vertrauen vom Trainer bekommen, aber Selbstvertrauen heißt eigentlich sich selbst vertrauen, weil dann hast du es vielleicht Fremdvertrauen, das heißt, dass der Trainer mir vertraut, aber Selbstvertrauen hat schon etwas mit mir selber als Spieler zu tun. Und aber du kannst natürlich Spieler unglaublich viel helfen, du kannst aber auch Spieler dem einen oder anderen ja nicht das Richtige geben, was er sich vielleicht vorstellt. Da spielen können halt nur 11, und wenn du 25 hast, du wirst es nie allen gerecht machen. Aber ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist das, dass man trotz allem wieder versucht, korrekt und ehrlich zu sein und auch die Meinung zu sagen und die Ehrlichkeit, weil ich glaube, die Spieler wollen lieber Ehrlichkeit und sagen, okay, es funktioniert hier nicht, such dir einen anderen Verein, viel lieber, wie man schlängelt so umher. Für das stehe ich grundsätzlich, aber ich habe sowohl das auch gespürt, aber als auch das andere, wo man Spieler vertraut hat und so weiter und dann teilweise auch die Leistung nicht gebracht haben. Das gehört alles zum Fußball dazu, und deswegen ist es mir wichtig, den Bezug bzw. die Beziehung zu den Spielern schon so zu pflegen, dass sie auf einer Seite freundschaftlich ist, aber auch sehr professionell ist.
Muss auch sein, ja. Damit man natürlich auch den Erfolg hat. Kommunikation ist natürlich ganz entscheidend, das haben Sie auch schon angedeutet. Diese Ansprache, vor allem auch an die Spieler, wie haben Sie sich da entwickelt? Weil ich weiß, dass Sie sich ja da auch professionelle Hilfe genommen haben. Und haben Sie das auch festgestellt, dass das im Laufe der Trainerstationen sich so weiterentwickelt hat in die Richtung, wie Sie es auch wollten? Weil das eben vielleicht sogar ganz wichtig ist, um bei den Spielern auch dieses Gehör zu finden?
Also was für mich auch wichtig war, wo ich gesagt habe, was braucht ein Trainer alles? Ja, und wir reden von fachlicher Kompetenz, auch da muss man sich ständig weiterentwickeln, aber auch, wie schaut das in der Kommunikation, Coaching aus? Ich habe einfach professionelle Hilfe genommen, speziell von Dr. Jörg Zeiringer, mit dem ich auch die Bücher geschrieben habe. Ich habe dann Dr. Christian Uhl auch in Vorarlberg kennengelernt.
Können wir auch zeigen, das ist ein Buch, Teamgeist heißt es, glaube ich.
Genau, mit denen, wo ich auch zusammengearbeitet habe. Ich habe dann auch, wie gesagt, gute Freunde in meinem Umfeld, unter anderem einen Markus Krautberger, ein guter Freund von mir, der in Vorarlberg gearbeitet hat, bei der Vorarlberger Nachrichten. Der
mir auch bei Sky.
Bei Sky, natürlich, Entschuldigung. Ja. Und der mir dann auch, das hat mir gut gefallen, weil ich auch immer sehr, sehr kritikfähig bin, grundsätzlich, der mir gesagt hat, du bist bei deinen Interviews immer so schwammig, hat das dann formuliert gehabt. Dann habe ich immer gesagt, was meinst du mit schwammig? Hat er gesagt, ja, schau, Headlines, komm auf den Punkt, das und das. Und dann habe ich mir einfach professionelle Hilfe genommen und habe dann den Mario Luke kennengelernt und das hat mir unglaublich viel geholfen, das ABC der Medien kennenzulernen, dass man auch mal die andere Seite sieht, wie denkt ein Journalist, warum und wieso. Und ich denke, das hat mir unglaublich viel geholfen. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wenn man Trainer auf dem Niveau ist, was alles dazugehört. Und trotz allem macht man immer wieder auch Fehler.
Ja, und das ist natürlich auch entscheidend, gerade wenn es dann weitergeht Richtung Schweiz oder eben auch in dem Fall Deutsche Bundesliga, dass die Ansprache auch sitzt, weil es eben entscheidend ist, dass man die Mannschaft ja auch immer erreicht. Ne? Das ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt. Und da sieht man auch Ihren Ehrgeiz, den Sie gehabt haben, auf dem Weg nach oben.
Ja, aber ich sage, für mich wäre es immer zu spät, wenn ich jetzt direkt bei der Spielerbesprechung eine super Ansprache mache und dann würde die Mannschaft von selber laufen. Nein, es ist schon, die Knochenarbeit ist unter der Woche zu tätigen. Das heißt, wie ist der Plan gegen diese Mannschaft? Was will ich spielen? Wie sollen unsere Jungs spielen? Das muss ich dann unter der Woche trainieren mit Videobesprechungen. Und dann zum Schluss bei der Mannschaftsbesprechung muss man viele Dinge noch wiederholen. Heute sollte man nie länger wie 10-12 Minuten sein, knackig, vielleicht mit nur Videoszenen und so weiter. Und dann muss man die Jungs laufen lassen und dann ja, geht es auch meistens gut.
Ansprache ist ein gutes Stichwort für den nächsten Herrn, den wir jetzt gleich hier bei uns zuschalten werden, der auch einer ist, den Sie sehr schätzen. Vor einem Jahr waren Sie sein Überraschungsgast, als er den Ehrenpreis bei der Bruno-Gala bekommen hat. Klaus Schmidt darf ich herzlich willkommen heißen. Gruß in die Steiermark an den Hartberg-Trainer. Schönen Abend, Klaus.
Ja, grüß euch, schönen Abend, hallo, servus Adi.
Servus Klaus.
Und heute machen wir es umgekehrt. Heute überrascht Klaus Schmidt den Adi Hütter, denn die beiden kennen sich ja seit über 20 Jahren, damals als sie beim GAK gemeinsam gearbeitet haben, um es so zu formulieren, Klaus Schmidt im Trainerstab und Adi Hütter eben als Spieler. Klaus, warum hat es eigentlich gefunkt zwischen Ihnen beiden?
Ja, ich denke, wenn man die Sendung jetzt ist 40 Minuten alt und wenn man diese Sendung sieht und den Menschen Adi Hütter heute das erste Mal vielleicht so wirklich wahrnimmt, dann denke ich, ist es ja komplett selbstverständlich, dass man sich in so einen Menschen sehr, sehr nahe fühlt, weil da sieht man einfach, was für ein Typ das da ist. Und ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass wir uns vor 20 Jahren über den Weg gelaufen sind und heute, dass ich sagen darf, dass er einer meiner besten Freunde ist. Und das ist ja über 20 Jahre gewachsen. Das hat seine Höhen und seine Tiefen gehabt. Aber ja, wenn wir uns heute sehen, wenn wir in der Nacht irgendwann einmal stundenlang telefonieren, dann weiß man, dass sich dieser Weg ausgezahlt hat. Und deswegen ja, freue ich mich umso mehr, dass ich heute da bei euch dabei sein darf.
Und für Sie persönlich, was macht den Menschen Adi Hütter so besonders?
Ja, der Adi, wie er sich jetzt da in diesen 40 Minuten da gezeigt hat, denke ich, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Ja, seine Klarheit, sein Humor, seine Art einfach, wie er mit Leuten umgeht, wie er Freundschaften pflegt, wie es ihm wichtig ist, dass er in schwierigen Zeiten oder auch wo er schwer erreichbar ist oder wo einfach die Zeit für ihn im Job stressig ist, dass er zu jeder Zeit immer ein Ohr für jemanden hat und dass er sich auch das ein oder andere Mal vielleicht sogar was sagen lässt. Ja, das ist einfach Adi Hütter und ist ein spannender Typ und ja, noch dazu sehr, sehr liebenswert.
Ja, jetzt kennen Sie ihn so gut. Jetzt gibt es viele Stärken beim Adi Hütter. Wo kann er aber vielleicht noch zulegen? Wo hat er noch ein bisschen Luft nach oben?
Ja, da muss man, da muss man, denke ich, ganz, ganz, ganz tief reinschauen und ganz tief reinkommen. Das Einzige, was mir einfällt, und das ist vielleicht nur für Insider, ist bergab mit dem Mountainbike zu fahren, aber das ist dann schon das Einzige. Also das sind Dinge, da gibt es nicht viel. Also der Adi hat sicher nicht viele Schwächen und deswegen ist das schon sehr, sehr weit hergeholt, würde ich sagen.
Adi, ist das so schwierig natürlich, bergab fahren mit dem Mountainbike? Kann ich mir vorstellen, ich habe es noch nie versucht.
Also Klausi hat das erstens einmal gefällt mir deine Aussagen, Klausi, großartig. Und wir kennen und schätzen uns unsere Begegnung das erste Mal im Jahr 2000 beim GAK, nachdem ich knapp 3 Monate dort war und dann eine mysteriöse Verletzung eigentlich gehabt hat, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch niemand gehabt hat. Das war so ein Running Knee, ein Läuferknie. Ich hatte immer so Schmerzen in der Außenseite beim Knie und das war wirklich fürchterlich mit Spritzen und alles. Und dann der Klausi, also das war unglaublich. Klausi war dazu mal noch Chefphysiotherapeut, war aber auch der Einzige, beziehungsweise war auch Co-Trainer bei Werner Gregoritsch und hat das Aufwärmen immer alles gemacht. Und wie der Klausi sich um mich gekümmert hat in der Zeit, das war großartig. Wir haben dann uns immer besser kennengelernt. Und um diese Geschichte jetzt auch zu wiederholen, oder was er gesagt hat mit dem Mountainbike.
Kann ja nicht funktionieren mit einem Running Knee.
Naja, gut, beim Radfahren, das ist Gott sei Dank gut gegangen, aber das war schon, wir sind dann am Schöckeln nach Graz, der liegt auf ca. 1400 Meter hoch, Klaus, das stimmt, glaube ich, gell?
Ja.
Und ja. Da hat er gesagt, komm, wir gehen mal Radfahren und so weiter. Und er ist ja ein Mountainbiker. Also
Naturbursch,
kann man sagen. Naturbursch, klar, kommt aus ein Grazer, der jetzt in Obersteiermark in Afflens wohnt, kennt dort jeden Hügel, ist ein begnadeter Skifahrer und natürlich auch ein Mountainbiker. Aber das Interessante ist natürlich, bergauf sind wir dann gefahren und das war 1400 Meter, ist ja nicht so ohne. Und dann heißt die Strecke, die heißt dann irgendwann einmal Langer Weg. Und wir sind so geradelt, bergauf und so weiter. Und ich bin dann halt gefahren. Und dann habe ich mich irgendwann, da war eine Kreuzung und dann habe ich nicht mehr gewusst, wo es weitergeht. Dann habe ich mal umgedreht und denke ich mir, wo ist denn der? Und habe mir gedacht, bin ich mich verfahren? So, und auf einmal sehe ich ganz unten ein kleines Männchen so auf dem Fahrrad oben. Und ist das der Klaus? Und dann ist er immer näher und näher gekommen, habe ich gesehen, dass er es ist. Und dann hat er gesagt, du bist nicht ganz normal, hat er gesagt, wie du da den Berg hochfährst. Und dann hat er nur mehr Pantani zu mir gesagt. Und da habe ich ihm die Grenzen aufgezeigt, aber bergab muss ich dann sagen.
Hoffentlich nicht getoppt, Adi.
Aber bergab muss ich sagen, da habe ich fast in die Hose gemacht, wie der das runtergelassen hat, das Bike. Das war unglaublich und da konnte ich in keinster Weise mit.
Schöne Geschichte. Klaus, welchen Karriereschritt trauen Sie Adi Hütter noch zu? Oder anders gesagt, soll er in der deutschen Bundesliga bleiben?
Ja, ich weiß, wo seine Träume sind, oder ich weiß, dass es ihm sehr, sehr wichtig ist, auf einer hohen Ebene im Geschäft zu bleiben. Und da gibt es nicht mehr viel zu toppen. Und ich weiß, dass ihm weiterhin die deutsche Bundesliga reizt. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich jeden Verein dort auch noch übernehmen würde. Aber ja, vielleicht gibt es sogar mal einen Schritt auf die Insel oder in die Premier League. Das wäre sicher für ihn eine neue Herausforderung, neue Sprache, neues Umfeld. Und die deutsche Bundesliga hat er jetzt 4 Jahre gehabt. Und wenn man wirklich den nächsten Schritt machen könnte, dann wäre es vielleicht sogar gut, auf die Insel zu kommen. Aber Fußballtrainerleben ist kein Wunschkonzert und deswegen denke ich, dass er da schon mal auch die Angebote abwarten muss, was wirklich dann im Endeffekt hereinkommt, was interessant ist, welche Möglichkeiten das hier geben. Und bis jetzt hat er nie wirklich ein schlechtes Handel bewiesen, wo er seine Stationen gesetzt hat. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass der nächste Schritt zum einen sehr, sehr gut überlegt ist, aber zum anderen sicher ein guter Schritt ist, wo er sich einfach wohlfühlt und wo er auch das, was er spielen möchte, seinen Fußball dort auch leben kann und auch seine Mannschaft spielt, was ihm jetzt, und das ist ja auch schon hinlänglich besprochen worden, in Mönchengladbach nicht wirklich endgradig gelungen ist.
Ja, der Trainerjob ist nicht einfach, das weiß Klaus Schmidt auch. Das Wochenende war hart. 1:3 Niederlage in Wolfsburg. Und wenn ich Sie so sehe, Klaus, dann war es doppelt hart, weil der Rasierapparat dürfte auch kaputt sein, oder?
Aber es steht ihm gut.
Also was machen wir mit Hartberg? Soll der Adi einmal vielleicht vorbeikommen? Und mit Tadic einmal ein ernstes Wort reden?
Ja, das habe ich heute schon gemacht.
Ah, okay.
Also, ich hoffe, dass das ausreichend war. Aber ja, wenn man dem Adi so heute ins Gesicht schaut und ich habe es gesagt, 100 Tage ist er nicht mehr im Geschäft, dann sieht man, dass ihm das sichtlich bei seinem Äußeren sehr, sehr gut getan hat, dass er einfach in einem komplett erholten Zustand ist. Und das ist, wenn man so jetzt sieht, ist es einfach an der Zeit, dass er bald einmal sich wieder bewegt und dass er sich bald einmal irgendwo zeigt.
Ja, Kompliment, danke. Klaus Schmidt und wünscht mir das Beste, auch in der Meisterschaftspause die richtigen Schritte zu setzen und dann, dass der TSV Hartberg den 10. Platz vielleicht bald verlässt, nach oben blicken darf. Danke, Klaus, für die feinen Worte.
Danke, Klaus. Danke vielmals. Es ist eine tolle Überraschung, die euch gelungen ist. Und wir hören uns wahrscheinlich später, Klaus.
Ja, alles klar. Danke. Schönen Abend. Danke, ciao. Klaus Schmidt. Ciao. Und wenn wir über den Trainerjob sprechen, Adi Hütter, war es für Sie immer klar, dass Sie Trainer werden nach der aktiven Karriere? Ich meine, es ist ja dann eben Red Bull Juniors, haben Sie schon angesprochen, Alltag, Ihr Heimatverein, losgegangen. War das immer klar, dass das der große Wunsch ist? Hätte auch was anderes sein können. Gibt ja viele Möglichkeiten.
Natürlich, aber wenn man so lange im Fußballgeschäft ist, wie ich es war als Spieler, und ich habe ja mit 37 meine Karriere beendet, da macht man sich natürlich Gedanken, in welche Richtung das es gehen sollte. Natürlich habe ich gesagt, möchte ich gerne Trainer sein, aber wenn man dann einmal die Trainerausbildung beginnt und einmal die andere Seite kennenlernt, und dann heißt das noch lange nicht, dass man dann auch Trainer wird. Und ich habe dann im Laufe der Zeit, speziell in Österreich, in der zweiten Liga, ich war ja 5 Jahre Trainer, 3 Jahre in Alltag, 2 Jahre in, also 1 Jahr bei den Juniors, 3 Jahre bei Alltag und 1 in Grödingen, zweite Liga, die habe ich in- und auswendig gekannt und bin dann Gott sei Dank mit Grödig aufgestiegen.
Das wollte ich noch kurz ansprechen. Inwieweit sind Sie auch dankbar der Familie Haas, die in einer schwierigen Phase, wo Sie eben in Alltag nicht das Ziel erreichen konnten und wo Sie dann auch freigestellt wurden, Ihnen dieses Vertrauen gegeben haben, und dann der Rest dieser Geschichte, Aufstieg, überraschend, und dann in dem Jahr Bundesliga gleich eine Europacup-Qualifikation?
Also sehr, sehr dankbar. Deswegen auch, weil der Christian natürlich auch gesehen hat, und Toni Haas kenne ich ja zu der Zeit, wie er noch bei Austria Salzburg hinter Rudi Quenberg der Vizepräsident war. Und den Christian habe ich dann näher kennengelernt, und er hat natürlich auch gesehen, wie wir Fußball gespielt haben in Alltag. Wir haben das Ziel nicht erreicht, aber möglicherweise einen Trainer von Alltag zu bekommen, der in Salzburg lebt, war vielleicht möglicherweise naheliegend. Wir hatten dann ein gutes Gespräch. Ich habe gewusst, das wird meine letzte Station sein, wenn ich es hier nicht schaffe, beim SV Grödig. Ich weiß auch, wie Christian sehr emotional sein kann. Da habe ich gewusst, wenn es hier nicht funktioniert, könnte es möglicherweise mit meiner Trainerkarriere vorbei sein.
Das war vor 10 Jahren.
Genau, und wir haben auch Spiele gehabt, wo wir 3 oder 4 Mal hintereinander nicht gewonnen haben, aber dann trotzdem beide ruhig geblieben sind, speziell auch der Toni, der Papa war dann ein bisschen ruhiger wie der Christian, aber es war eine wunderschöne Zeit, eine meiner wichtigsten Stationen, die ich gehabt habe, weil mit Grödig aufzusteigen, souverän mit 10 Punkten vor Alltag und dann in der Bundesliga mit dem kleinsten Budget von 3,5 Millionen dann Dritter zu werden hinter Red Bull Salzburg und Rapid Wien.
Das auch mit einer mutigen Spielweise, muss man sagen.
Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, natürlich alles super funktioniert, und das hat mir dann schlussendlich auch den Weg zu Red Bull Salzburg geebnet.
Und zu Ralf Rangnick.
Ja.
Und viele sagen, das muss ja die härteste Zeit gewesen sein. Denn ich sage es gleich dazu, da gab es ja die Überwachungskameras beim Training von Ralf Rangnicks, darf man sagen, Mentor oder Lieblingsmitarbeiter Helmut Groß. War das für Sie auch im Nachhinein betrachtet so, dass Sie sich auch ein bisschen zwischendurch fremdgesteuert gefühlt haben?
Nein, erstens muss man mal sagen, wenn man die Möglichkeit bekommt, von Grödig zu Red Bull Salzburg zu wechseln, hat es mir auch gezeigt, dass die Art und Weise, wie wir in Grödig gespielt haben, und nachdem Roger Schmidt zu Leverkusen gewechselt ist, dass Ralf dann mich als Trainer engagieren möchte, war natürlich ein Riesenkompliment auch von der Arbeit, was man geleistet hat, und natürlich auch die Möglichkeit zu haben, unter ihm zu arbeiten, war ganz, ganz, ganz was Großartiges. Ich glaube, Ralf war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange weg vom Trainergeschehen. Hat sich natürlich gedacht, einen jungen, engagierten Trainer zu holen. Ich habe dann ein Jahr zusammengearbeitet, das mit den Kameras, das stimmt ja alles. Aber das war jetzt keine Beobachtung, sondern es war einfach auch die Aufnahme von unserem Training. Das hat es vorher schon gegeben, das gibt es heute noch.
Es war damals relativ neu. Ne?
Das war relativ neu, aber es hat es ja vor mir schon gegeben. Das gibt es ja mittlerweile überall schon, dass die Trainings auch aufgenommen werden. Das war jetzt für mich keine, in dem Sinne, Überprüfung. Aber es ist halt dann schlussendlich um das gegangen, dass ich vielleicht auch einfach ein sturer Hund war, sage ich mal, wo ich gesagt habe, ich lasse mich nicht gerne fremdsteuern. Und wenn wir nicht gut gespielt haben, das vielleicht nur einen Grund gegeben haben, warum es so war, weil wir nur gegen den Ball nicht gut gespielt haben. Das war für mich zu einfach. Sondern mir war es auch immer wichtig, dass die Mannschaft die Idee hat, mit dem Ball Fußball zu spielen. Und auch da war es eine mutige Entscheidung. Auch für das wurde ich teilweise auch heftig kritisiert. Wie kann man Red Bull Salzburg verlassen?
Das wollte ich gerade sagen, Sie haben dann das Double gewonnen in Ihrem Jahr und haben danach eigentlich, man könnte fast sagen, in Erinnerung geblieben ist der berühmte Satz, Sie sind kein Ausbildungstrainer, den Sie mittlerweile natürlich auch vielfach schon erklärt haben, ja. Dass Sie gemeint haben, Sie sind kein ausschließlich ein Ausbildungstrainer für junge Spieler. Sie wollen nämlich auch einmal den nächsten Schritt setzen mit Spielern, die eben bleiben. Würden Sie auch heute noch so entscheiden, im Wissen, was alles jetzt passiert ist, wie sich auch Salzburg weiterentwickelt?
Es hat sich dann schon noch einmal einiges schlussendlich verändert. Ich glaube, den großen Fehler, das ich gemacht habe, war in diesem Satz, dass ich sage, ich bin kein reiner Ausbildungstrainer. Und da geht es um ein einziges Wort, weil eines war schon klar, dass viele Spieler, die dann immer wieder die Möglichkeit gehabt haben, nach einem guten Jahr eventuell den Verein zu verlassen, nach Leipzig zu wechseln und du eigentlich immer wieder irgendwo von Neuem beginnst. Und die Zielsetzung war zu dem Zeitpunkt immer die Champions League. Jetzt ist der Red Bull Salzburg Dauergast. Aufgrund dessen, dass sie auch in der Europa League so viele Punkte gesammelt haben, dass sie andere Länder überholt haben, dass sie mehr oder weniger einen Fixplatz haben. Also die Entwicklung dieses Vereins, auch mit Christoph Freund, ist natürlich großartig. Vielleicht bin ich da auch stur, weil ich auch für mich selber dann in den Spiegel geschaut habe und gesagt, ist es das, was ich eigentlich möchte? Und ich habe mich dann entschieden, nein, das ist nicht das, was ich will, sondern ich möchte meinen eigenen Weg, meine eigene Meinung zu haben. Für das wurde ich kritisiert, aber im Endeffekt muss ich sagen, war es trotz allem für mich eine richtige Entscheidung, dann auch in die Schweiz zu gehen. Und auch dieser Weg dorthin, plus der Titel, hat mich dann in die deutsche Bundesliga geführt.
Man möchte noch kurz in Salzburg bleiben, weil Sie Christoph Freund angesprochen haben. Der wird ja im Moment auch mit Chelsea in Verbindung gebracht. Soll er es machen?
Also für mich ist, es gibt mehrere Sportdirektoren, die ich für großartig halte, unter anderem die ich bis jetzt auch gehabt habe, beziehungsweise speziell auch ein Christoph Spiecher, der bei Young Boys Bern einen überragenden Job macht, aber auch der jetzt auch in den Sportvorstand aufgestiegen ist und Steve von Berg, mein ehemaliger Spieler, Sportdirektor dort in Bern ist, aber ein Christoph Freund, wie der die Arbeit von Ralf Rangnick weitergeführt hat, ist schon großartig und die Art und Weise, wie er auch im Club speziell auch den Umgang mit Spielern, mit der Staff. Ich habe immer noch ein bisschen Kontakte dorthin, wie der mit den Menschen dort umgeht, ist einfach großartig, ist ein Workaholic, arbeitet viel, ist Dauergast jetzt in der Champions League, hat das, was Ralf Rangnick aufgebaut hat, unglaublich weitergeführt und das wäre für mich der größte Transfer seit den letzten 50 Jahren, wenn ein Sportdirektor namens Christoph Freund, der aus Leogang kommt, der dazu mal zu Red Bull Salzburg gewechselt ist, von der Pike auf vieles gelernt hat und heute bei Chelsea gehandelt wird, finde ich ein Wahnsinn, finde ich sensationell. Aber Christoph ist ein Sportdirektor. Ich wünsche es ihm, dass er vielleicht, wenn er die Möglichkeit bekommt, dass er diesen Schritt geht. Ich weiß, dass er natürlich unglaublich verwurzelt ist in Salzburg, sehr bodenständig ist, fährt mit dem Fahrrad immer von sich zu Hause nach Taxham. Aber so eine Möglichkeit auszulassen, das weiß ich nicht, ob er das macht. Und ich finde es natürlich spannend. Und alleine, dass er da im Gespräch ist, zeigt, welche großartige Arbeit er dort geleistet hat.
Und weil wir über Ralf Rangnick gesprochen haben, der mittlerweile ÖFB-Teamchef ist, war das für Sie auch überraschend?
Ja, unterm Strich dann schlussendlich ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Ralf dann schlussendlich diesen Job auch übernimmt. Aber es war sicherlich für alle sehr, sehr überraschend. Ich habe es dann den einen oder anderen Tag vorher dann schon mitbekommen.
Weil Sie selbst auch ein Thema waren. Nicht zum ersten Mal, 2017 vor Froda und jetzt auch vor Rangnick, weil ist ja bekannt, dass der ÖFB da auch mit Ihnen Kontakt hat.
war so, dass wir Kontakt schlussendlich dann auch gehabt haben. Nichtsdestotrotz, ja, dass Peter Schüttel dann schlussendlich Ralf Rangnick aus dem Hut zieht, war dann sicherlich für alle sehr, sehr überraschend. Ralf wird jetzt diesen Weg gehen. Ich weiß natürlich, wie er denkt, wie er auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen will, wie er auch wahrscheinlich die Nominierungen aussucht. Bin natürlich gespannt und gemessen wird auch Ralf dann schlussendlich wieder, was passiert.
Viele sagen, es ist die beste Mannschaft aller Zeiten. Da gibt es dann auch treffliche Diskussionen darüber, ob nicht in den 70er, 80er Jahren vielleicht bessere Spieler waren. Sehen Sie es ähnlich? Ist das also die Nationalmannschaft, mit der man sich fix für Euro und WM qualifizieren muss?
Grundsätzlich kommt der Druck natürlich dann schon von außen, die beste Mannschaft und so weiter. Ich glaube, man sollte nie Mannschaften miteinander vergleichen, weil es einfach die Zeit jetzt auch eine komplett andere ist. Aber ich glaube schon sehr wohl, dass wir eine ganz tolle Nationalmannschaft haben. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber dass die österreichischen Spieler immer noch den höchsten Anteil in der deutschen Bundesliga waren, Ausländern.
Den zweithöchsten.
Aber muss ich sagen, ist großartig. Das sind ja fast alle Spieler, die spielen, bringen ihre Leistungen dort und deswegen haben wir schon eine sehr, sehr gute Nationalmannschaft und wir sollten uns schauen, speziell jetzt für die Euro qualifizieren und wir sind sicherlich auch Mitfavorit, dass wir uns für die Weltmeisterschaft wieder qualifizieren.
Aber Sie haben ja zweimal eben auch mit dem ÖFB gesprochen, haben von sich aus gesagt, das ist im Moment nicht das Thema für Sie, aber das heißt nicht, dass es nicht in Zukunft eines sein kann.
Also das soll man nie ausschließen. Es ist ja grundsätzlich eine Ehre als österreichischer Trainer, dass man in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise dass man über dich diskutiert. Auf das bin ich auch sehr, sehr stolz und ist auch eine Ehre. Aber es muss auch immer wieder der Zeitpunkt passen. Und der hat jetzt einfach auch nicht gepasst für mich, weil ich noch gerne einfach Clubmannschaften trainiere. Und deswegen was aufgehoben ist, nicht aufgeschoben.
Ja, Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, 2015 hat dann Adi Hütter gesagt, er will nicht mehr bei Salzburg sein. Viele haben gesagt, was macht er dann? Dann hat es auch 2-3 Monate gedauert und plötzlich hieß es, er ist bei Young Boys Bern in der Schweizer Super League unter Vertrag. Freddy Bickel hat sich damals bei ihm gemeldet und jetzt hat sich Markus Klima beim damaligen Young Boys Bern Sportdirektor gemeldet, um das noch einmal aufzuarbeiten, wie es zur Verpflichtung gekommen ist.
Hier, wo einst Großes entsteht.
Das berührendste Erlebnis, als er Trainer wurde in Bern, wir kannten uns noch nicht so gut, haben wir ausgemacht, dass wir 2 Tage nach Windischgarsten, Oberösterreich, fahren und einfach mal so zusammen sind, um uns etwas besser kennenzulernen. Es waren wunderbare Stunden, muss ich sagen. Wir haben dann eine Nacht lang über Geld diskutiert. Sozusagen nichts über Fußball, alles andere. Und zu jedem Thema, was wir hatten, ist dann uns irgendein Lied in den Sinn gekommen von einem österreichischen Liedermacher. Da war er nicht sehr kreativ, muss ich sagen. Jedes zweite Lied von ihm war dann woran meine Liebe, glauben wir noch. Also irgendwann der Rest der Nacht, der noch übrig geblieben ist, habe ich dann wirklich von weißen Pferden geträumt.
Klar sprechen sich seine Erfolge herum. In erster Linie natürlich die mit Red Bull Salzburg. Aber es ist dennoch immer wieder schön, wie solche Verbindungen letztlich zustande kommen.
Es war ja ein Problem. Wir brauchten dringend einen Trainer, haben aber in der Schweiz keinen passenden zur Mannschaft gefunden und mussten dann die Grenzen etwas öffnen. Als ich dann ihn endlich am Telefon hatte, war dann auch etwas überrascht, wie ich zu ihm gekommen sei. Da habe ich gesagt, ja, ich habe mit Ihrem Berater gesprochen. Ich sagte, nein, mein Berater weiß nichts. Ich habe mit dem gesprochen. Wie heißt er denn? Ich sagte, ja, so und so. Kenne ich nicht. Der spricht ja Französisch, das muss ein Franzose sein. Ich kann kein Französisch. Also irgendwo müssen wir ein Leck gehabt haben. Hat sich dann irgendein Berater eingeschlichen und uns Hütte vermittelt.
Und man kann sagen, es hat sich gelohnt. Und zwar nachhaltig.
Adi Hütter ist omnipräsent in der Schweiz. Er war am letzten Wochenende wieder in Bern, auch im Stadion kam er, hat ihn überall gesehen im Fernsehen. Und ja, die Erfolge mit Young Boys werden mit Adi Hütter natürlich so auch verknüpft. Und ich glaube einfach, es war wirklich eine glückliche Fügung. Ich bin 1,5 Jahre, 2 Jahre vor Adi nach Bern geholt worden, mit dem klaren Auftrag eigentlich, den Meistertitel wieder nach Bern zu bringen. Und das war nicht so ganz einfach. Young Boys hatte schwierige Zeiten, immer Ups und Downs sind nie sehr konstant. Und mit Daddy ist dann schon irgendwo die Ruhe eingekehrt, das klare Gesicht, wie man weitergehen will als Young Boys, wohin man kommen will.
Adi Hütter und seine Art, mit Menschen umzugehen.
Er kann schon auch sehr, sehr hart, er kann auch schroff sein. Und auf der anderen Seite dann halt sein großes Herz, seine Liebenswürdigkeit. Das ist auch ganz spannend, wenn er dann so Team-Meetings macht oder Sitzungen macht. Weiß nie richtig, was kommt jetzt. Kommt was Klares, was Hartes, kommt was Weiches. Wie macht er es mit der Stimme? Also er hat Sitzungen gegeben, da hat die Mannschaft ist nach vorne gekommen, weil sie nichts gehört haben. Er hat so leise gesprochen, aber er wollte durch das die Konzentration einfach halten. Und dann die nächste war wieder dann laut. Also er ist immer für alle eine Herausforderung.
Und abschließend noch etwas in eigener Sache. Da sind wir thematisch wieder, wo alles begann. In Windisch-Garsten.
Ja, unbedingt, dass er endlich mal mehrere Liedtexte lernt. Da kann man so viel rausnehmen bei den Österreichern. Die sind so wunderbar. Und es ist eigentlich ein Witz, dass ich als Schweizerin das erklären muss.
Da spricht der ehemalige Radio-DJ, ne? Natürlich alle Lieder. Aber so ganz stimmt es ja gar nicht, oder? Ich habe mal gelesen, Georg Danzer ist schon auf der Playlist, oder?
Ja. Also Weiße Pferde ist einer meiner Lieblingssongs. Ich muss sagen, Freddy kann natürlich für einen Schweizer unglaublich viele Texte von österreichischen Liedern. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen Abend dort erinnern, in Windisch-Garsten im Hotel Dilli, der ein guter Freund auch von mir und von meiner Familie ist, wie wir dort gewesen sind. Ich glaube, dass er zum Schluss da nicht mehr alles gewusst hat. Da sind wir wirklich lange aufgeblieben. Es war super. Und ja,
was das Mineralwasser so ausmacht, ne? Es ist unglaublich.
Gespritzt, das Mineral.
Ja. Apropos Weiße Pferde, ich glaube, das ist vorbereitet von unserer Tonregie. So. Das hören Sie zum Runterkommen, oder?
Also ich liebe grundsätzlich Austropop, alle unsere Interpreten finde ich großartig. Ich bin auch ein großer Fan der 80er Jahre, aber dieses Lied von Georg Danzer mit Weiße Pferde finde ich sensationell. Und das kann man sowohl als auch in einer ruhigen Minute hören, aber man kann es natürlich auch hören, wenn man ein Spiel gewonnen hat und man sitzt und man freut sich. Das ist für mich immer so ein Lied, das ich jederzeit und in jeder Sekunde hören könnte.
Ja, ist großer Austropop, den wir da auch kurz gehört haben. Und im Hintergrund sehen wir eben Bilder von Adi Hütter bei seiner Zeit bei Young Boys Bern. Zweimal Vizemeister und dann im 2018 noch, wie viele Jahren war es? Über 30, ne?
32,
ja. 32 Jahren die Meisterschaft gewonnen. Und Freddy Bickler hat es angesprochen und Adi Hütter hat es auch schon gesagt. Da gab es eben das Abschiedsspiel vor ein paar Tagen in Bern. Und da war Adi Hütter auch präsent. Ich glaube, wir haben ein paar Bilder vorbereitet, die wir auch sehen können. Ich glaube, wenn man Trainer ist, der nach über 30 Jahren die Meisterschaft holt, das macht es dann schon einfach, wenn man wieder mal zurückkommt dorthin, oder? In dieses Stadion.
Ja, vor allem jetzt, wenn ich das wieder sehe, das war jetzt am Samstag vor einer Woche und
30.000.
Am Sonntag, ja genau, eigentlich ja, vor knapp einer Woche. Und es war ein magischer Moment nach über 4 Jahren. Ich war nie dort nach dem Meistertitel und war ein bewegender Moment, fast ausverkauftes Haus, knapp 30.000. Ich war zum Abschiedsspiel von Marco Wölfli dort. Und
ein bisschen mehr als 4 Jahren wieder da zu sein, in diesem wunderschönen Stadion, bei diesen tollen Fans, bei den tollen Zuschauern.
Ja. Ja, war großartig, die Möglichkeit zu haben, zu den Leuten zu sprechen und ja, die mögen mich ganz gerne dort.
Ja, Sie sind ja einer, der nach Meistertiteln gerne einmal den Abschied nimmt. Ne? Nach Salzburg war es dann vorbei und auch bei Bern.
Bei Grödig.
Und bei Grödig war es auch so. Bei Grödig war es in der zweiten, also nach der Europacup-Qualifikation. Genau. Und dann ging es eben nach Frankfurt. Ne? Also könnte man sagen, war auch nicht die falsche Entscheidung. Muss man jetzt auch einmal sagen, die deutsche Bundesliga mit Sicherheit. Aber so kann man natürlich sagen, ist es auch so, dass sie auch selbst dazu beigetragen haben, um vielleicht noch länger etwas zu verwirklichen. Wäre ja möglich gewesen, möglicherweise in Bern, oder haben sie das dort nicht mehr gesehen? Oder auch bei Frankfurt später, wo sie eben dann vor einem Jahr dann nach Gladbach gewechselt sind.
klar, im ersten Moment denkt dann immer jeder, warum wechselt er, was ist der Hintergedanke, warum und wieso. Ich möchte auch hier mal betonen, dass ich mit dem Christian Sander einen wirklich unglaublich tollen Berater habe, der auch unglaublich gutes Gespür hat, wann man welche Entscheidungen trifft oder damit dann schlussendlich die Entscheidung überlässt, aber wirklich auch ein wirklich unglaublich guter Partner ist, der den Weg mit mir geebnet hat. Und in Bern war es so, wenn du dort nach 32 Jahren Meister wirst, ich schon ein paar Monate vorher vom Werder Bremen ein Angebot gehabt habe, wo ich dann abgesagt habe, warum, weil ich einfach das Gefühl und das Gespür gehabt habe, dass man in Bern wirklich nach 32 Jahren diesen Titel holen kann. Ich wollte die Mannschaft zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht verlassen. Ich wollte diese Arbeit dort fertig machen. Ich bin froh, dass ich es fertig gemacht habe, weil diese Erinnerungen, diese Gefühle, die ich dort erlebt habe, diese Dankbarkeit von Menschen, die über 32 Jahre diesem Titel nachgelaufen sind, war beeindruckend. Und man muss auch immer wissen, wann ist auch ein Fenster offen, um irgendwo hinzuwechseln. Mhm. Und dann kam das Angebot von Eintracht Frankfurt, und wo ich dann gesagt habe, wie lange kann man warten? Das war immer mein Ziel, irgendwo Deutsche Bundesliga. Und deswegen habe ich dann auch zugepackt. Schwierige Situation, weil Niko Kovac gerade deutscher Cupsieger wurde. Ja. Ich einen unglaublich schlechten Start hatte in Frankfurt. Und ja, ein halbes Jahr später ist es dann wieder komplett in die andere Richtung gegangen. Und Eintracht Frankfurt, wie Young Boys Bern, alle meine Vereine trage ich im Herzen. Und das war eine unglaublich tolle Station.
Was vielleicht gar nicht so bekannt ist, Adi Hütter wurde ja von der Deutschen Fußballergewerkschaft, also man kann sagen von den deutschen Fußballspielern aus den drei höchsten Ligen, zweimal zum Trainer der Saison gewählt. Also gleich die erste mit Frankfurt 2019 und eben auch die letzte 2021. Und Sie haben ja vor allem auch mit Martin Hinteregger gearbeitet. Knapp 150 Pflichtspiele hat er unter Adi Hütter absolviert. Der Spieler, der ja im Sommer seine Karriere beendet hat. Viele haben gesagt, Hütter war der Trainer, unter dem er die beste Leistung gebracht hat. War es so einfach für Sie? Oder warum hat dieses Duo so funktioniert, wie bei anderen vielleicht nicht in dieser Art und Weise?
Grundsätzlich haben wir uns das erste Mal in Salzburg kennengelernt, 2014. Da habe ich mit dem Martin schon das erste Mal zusammengearbeitet. War natürlich teilweise vogelwild, speziell nach den Spielen und so weiter, aber man hat auch da schon gesehen, dass er unglaubliche Klasse hat. Und wenn man Martin kennt, dann weiß man, was für ein Menschen das man vor sich hat, wenn man ihn besser kennenlernt. Man muss manchmal sicherlich auch ein Auge zudrücken, man muss ihn verstehen, man muss ihn kennen, man kann ihn auch immer wieder kritisieren, man kann ihn kitzeln. Und wenn man das Gespür hat, mit ihm richtig umzugehen, ist er für mich ein Weltklasse-Spieler, weil er eigentlich alles mitbringt, was ein Verteidiger mitbringen muss. Kopf voll stark, Schnelligkeit, Zweikampf, kann Tore machen, Schnelligkeit,
Spielaufbau,
linker Fuß, wie der die Bälle zwischen die Zonen durchspielt, das ist grandios. Hat natürlich auch Momente wieder dabei, wo er auch unangenehm sein kann, auch für einen Trainer. Aber ich liebe Martin Hinteregger, sowohl als Spieler als auch Mensch.
Verstehen Sie seine Entscheidung?
Ja und nein, logischerweise deswegen auch, weil es schade ist, dass genau so ein Spieler, der, sage ich mal, nicht so allglatt ist wie vielleicht viele andere Spieler, sondern der klar seine Meinung hat, der sich manchmal auch vielleicht ein bisschen ungeschickt nach außen sich äußert, aber nichtsdestotrotz ist er ein ehrlicher Bursche, der immer auch irgendwo seine Meinung hat, der einen starken Charakter hat. Warum er dann schlussendlich aufgehört hat, da war ich nicht mehr so involviert. Aber ich glaube, es ist dann relativ viel zusammengekommen. Es ist einfach schade, dass wir in Österreich einen Spieler mit knapp 29 Jahren, jetzt wird er dann bald 30.
Es ist geworden, glaube ich, jetzt im September.
Gerade geworden ist, dass er dem Profifußball AD sagt. Das finde ich furchtbar schade. Martin wird seine Gründe gehabt haben. Jetzt ist er so ein bisschen unterwegs, ein bisschen in Sirnitz spielen, ein gutes Restaurant in der Nähe von Frankfurt in Kronberg zu führen. Jetzt
Präsident
von der Wiener Viktoria. Also, ja,
ich glaube, er ist auf der Suche noch. Ne?
Muss man schauen, mal, was ihn bewegt. Ich werde ihn sicher jetzt demnächst einmal irgendwann anrufen. Ich möchte mich gerne mal mit ihm treffen, weil Martin auch für mich sehr, sehr wichtig war. Wo wir ihn von Augsburg nach Frankfurt geholt haben, war ja, der Deal war ja nicht so einfach. Und er war zu dem Zeitpunkt auch, schon ein bisschen in einem Loch, sowohl sportlich als auch menschlich ein bisschen. Und da haben wir ihn wieder gut aufgefangen und hat überragende Leistung. Er ist ein Gott in Frankfurt, was seine Beliebtheit betrifft.
Ja, wir haben ein paar Bilder aus Ihrer Zeit in Frankfurt mit Martin Hinteregger. Natürlich das bedeutsame Europa League Halbfinal-Rückspiel. Da ist einer der Trainer, den Sie immer sehr geschätzt haben, Maurizio Sarri, damals die eine Saison bei Chelsea. Was hat ihn denn da gesagt?
Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber den habe ich immer geschätzt, wie er noch bei Napoli war, weil die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, mich total imponiert hat. Und
dann gab es dieses Strafstoßschießen, das auch bekannt ist. Am Ende ging es eben an Chelsea. Wenn man diese Bilder auch noch sieht und sie im Halbfinale der Europa League waren, wie sehr zieht sie es wieder zurück auf die Trainerbank?
Auf alle Fälle. Also wenn ich die Bilder wieder sehe, das war ja ein Spiel. Wir haben in 14 Europa-League-Spielen, das ist alle 6 Spiele in der Gruppenphase, wo Lazio, Rom, Olympique Marseille war, und eine Mannschaft aus Zypern, wo wir 18 Punkte gemacht haben, hat es noch nie gegeben. Und dann,
Punkte-Maximum.
Genau, und dann war Schachtar Donetsk, 16. Finale, Achtelfinale, Inter Mailand, Benfica, Lissabon und dann Chelsea, eigentlich mehr oder weniger fast alles nur Champions-League-Teilnehmer. Und wir haben zu Hause 1-1 gespielt und haben in London auch 1-1 gespielt, waren dann ab der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, waren auch im Elfmeterschießen schon vorne. Ich glaube, der Tormann von Chelsea hat gewusst, dass Martin tendenziell auch in die Mitte schießt, deswegen ist auch stehen geblieben und das war natürlich schade und dort hat er seinen Beliebtheitsgrad, obwohl wir ausgeschieden sind, nochmal gesteigert, wie er dann auch zu den Fans gegangen ist und sie mehr oder weniger entschuldigt hat und die haben ihn in die Arme genommen, es war beeindruckend. Natürlich werden wir gerne ins Finale gehen.
Also wann greifen Sie wieder an?
Schauen Sie, jetzt ist gerade wieder die Phase, ich bin jetzt nicht der, der denkt irgendwo, hoffentlich läuft es da nicht gut, weil ich selber weiß, wie es ist als Trainer. Ich wünsche jedem Trainer nur das Beste und wenn zum richtigen, zum gegebenen Zeitpunkt was reinkommt, was spannend ist, was interessant ist, wo man etwas entwickeln kann, dann möchte ich dann schlussendlich auch wieder dabei sein. Wann das sein wird, kann ich heute
nicht sagen. Deutsche Bundesliga, Klaus Schmidt hat gemeint Premier League. Ist schon auch so etwas, oder? Ihr ehemaliger Mannschaftskollege Ralf Hasenhüttl ist ja dort.
Genau, ich habe auch mit Ralf schon gesprochen. Er sagt natürlich, dass das nochmal eine Steigerung ist gegenüber der deutschen Bundesliga. Und natürlich muss das ein Traum auch sein und das ist auch ein absoluter Reiz. Aber wie gesagt, ich bin jetzt noch relativ entspannt.
Ja, und ein Traum ist sicherlich die Champions League, denn Sie haben zwar die ein oder andere Mannschaft schon dorthin geführt, aber war noch nie bei einem Champions League-Spiel in der Gruppenphase.
Nur in den Qualifikationsspielen oder in den Playoffs habe ich, glaube ich, fast 60 Spiele in der Europa League, das ist viel. Und als Spieler konnte ich die Hymne hören und würde sie natürlich als Trainer absolut auch gerne nochmal hören.
Ja, dann wünschen wir Ihnen, dass das möglichst bald gelingt. Sage recht herzlichen Dank für die offenen Worte, für Ihren Besuch hier bei uns bei Talk und Tore exklusiv mit Adi Hütter. Und
danke auch.
Wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Ja, und mit Georg Danzer verabschieden wir uns. Mit den weißen Pferden wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche auf Sky. Meisterschaftspause und in der übernächsten Woche geht es dann weiter mit Bundesliga und danach Champions League, Europa League, Conference League, wie immer Premier League. Alles gibt es bei uns. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Danke dir.
Danke. Okay.